Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Ganz frische Ausgabe. My Bier im Podcaststudio ist Professor Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas Andri. Wir sprechen heute über drei Titel. Selbstverständlich nehmen wir uns den neuen Roman von Heinz Strunk vor, der den interessanten Titel Zauberbeck 2 trägt. Wir sprechen über Lucy Frickes neuen Roman Das Fest und über Ann Tylers Drei Tage im Juni. Herr Moritz, wir fangen mit Strunk an. Ich habe gerade gesagt, wir nehmen uns den Roman auf jeden Fall vor. Ist doch logisch. Ist das wirklich so logisch? Sind Sie eigentlich Strunk-Fan, Herr Moritz?
Ich möchte ganz dezent darauf hinweisen, lieber Herr André, falls ich das in den vergessenen Jahren noch nie gesagt habe, dass das Literaturhaus quasi der erste Promoter von Heinz Strunk war. Wir haben nämlich damals eine Lesung im Festsaal gemacht von Fleisch ist mein Gemüse. Als noch niemand große Stücke auf Heinz Strunk hielt, der Robert Verlag hat damals den Roman ins Taschenbuch versteckt, weil niemand große Erwartungen hatte an diesen Autor. Und dann ist er ja mittlerweile zu einem angesehenen Wilhelm-Raabe-Preisträger geworden. Also das Literaturhaus war ganz vorne dabei. Heinz Strunk hat im Gästebuch sinngemäß den Eintrag hinterlassen. Laden Sie mich auch bitte ein, wenn es nicht mehr läuft.
Ach, sehr gut.
Das haben wir gemacht.
Sie hatten ihn auch letztlich zu Gast bei Claudia Schumacher. Und da hat er, glaube ich, schon ein paar Einblicke gegeben. Da war der Roman noch nicht erschienen. Jetzt erscheint er, und zwar auf den Tag genau 100 Jahre nach Zauberwerk 1 von Thomas Mann. Um was geht's denn in diesem Roman? Es geht um einen Mit-30er namens Jonas Heidbrink. Dem geht's nicht so gut. Das wundert uns nun nicht. Heinz Strunks Figuren geht es selten richtig gut. Der Mann, dem sollte es eigentlich gut gehen, denn er ist wirklich vom Glück geküsst eigentlich, was zumindest berufliche angeht. Er hat ein Start-up mal gegründet, hat das noch bevor er 30 wurde, sehr teuer verkauft. Also ihm geht es finanziell sehr gut. Aber wir erfahren sofort, schon seit der Pubertät ist er eigentlich eine richtig da. Typisch Strunksche, trübe Tasse. Er ist nicht zum Glück fähig. Er ist eine Mischung aus Melancholie, Depression, Lethargie, Phlegma, wie auch immer. Er beschließt dann selbst, sich ins Sanatorium zu begeben in ostdeutschen Gefilden, Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen ihn in der ersten Szene am Horner Greisel an, sitzt da in seinem Auto und fährt eben dann gen Osten. Und in welche Szenerie betritt er dann, Herr Moritz?
Ja, Sie haben ja, wir müssen ja schon mal über die Anmaßung erstmal sprechen des Heinz Strunk. Über die Anmaßung des Heinz Strunk, einen Roman sich zuzutrauen, der Zauberwerk 2 heißt. Wir haben ja Thomas Mann Bücher rauf und runter. Das wird auch im nächsten Jahr noch so weitergehen. Zauberwerk hat Jubiläum. Thomas Mann hat ein Geburtstagsjubiläum. Das heißt, viele machen sich an den Zauberwerk heran. Norman Ohler, sein Schriftstellerkollege, hat ein Buch über die eher historischen, gegenwärtigen Ansichten des Zauberbergs veröffentlicht. Nein, das ist natürlich eine Anmaßung, zumal Heinz Strunk in seiner köstlichen Art auch noch zugibt, dass er den Zauberberg vorher überhaupt nicht gelesen hatte. Also es ist nicht jetzt ein Zauberberg-Spezialist, ein Autor, der leidenschaftlich seit Kindesbeinen diesen Roman liest, der dann jetzt sagt, das versuche ich mal, Zauberberg 2 zu schreiben. Also es ist eine komplette Anmaßung, die sich Heinz Strunk erlaubt. Das als kleine Vorgeplänkel. Sie haben die Szenerie ja schon beschrieben. Was macht unser Jonas Heidbrink dort? Er macht alles Mögliche, er hat Arztbesuche, was man eben macht in einer Klinik im Osten. Er muss vorsprechen am Anfang, er wird Ärzten vorgeführt, er muss seine Daten angeben, alles wird ausführlich beschrieben. Und dann besucht er, ich habe nicht mitgezählt, 6, 7, 8, 9 verschiedene Therapien. Ob das Musiktherapie ist, dann muss er mal einen Schreibkurs besuchen. Also es wird an ihm alles Mögliche ausprobiert letztlich. Der Aufenthalt, wie es sich gehört, das ist das Zauberbergsche, wenn Sie wollen, verlängert sich natürlich. Er wird immer länger. Jonas geht nicht sofort wieder zurück. Er wird dann irgendwann mal einen Ausbruch unternehmen mit dem Automobil. Das steht da auf dem Parkplatz, sein Wagen. Da macht er mal einen kleinen Ausflug, kehrt aber brav wieder zurück. Es passiert alles Mögliche. Gäste kommen hinzu, Patienten kommen hinzu.
Es passiert einerseits alles Mögliche und andererseits natürlich wie im Original Zauberberg eigentlich gar nichts. Man ist abgeschlossen von der Welt. Man erlebt ja nicht keine großen Dinge. Es gibt, der Alltag ist etwas anders, er ist aber sehr getaktet. Das gefällt unserem Jonas Heidbrink, der übrigens am Anfang auch, was zumindest das Körperliche angeht, auch sehr ungute Perspektiven aufgezeigt bekommt, Prognosen gestellt bekommt. Er soll eine Fettleber haben.
Dann ein Tumor, er ist quasi dem Tod geweiht.
Ja, Tumor in der Niere vielleicht und dann auch ein bisschen Hautkrebs, könnte auch der Fall sein. Das ist erstmal schon mal ziemlich sehr hart, man ahnt, aber das kann jetzt nicht, hier geht es nicht um körperliche Gebrechen, das wird sich alles irgendwie auflösen. Es geht eher um das Dranfunzelige im Bewusstsein, dass dieser Mann eben, ja, es gibt sehr, sehr viele Sätze, sehr schöne Sätze, man möchte sie sich alle unterstreichen, indem dieser Mann selbst sein Elend beschreibt, dass er eben mehr als nur ein gefrorenes Meer ist, da ist eben gar nichts mehr. Und einmal hatte er einen Traum, in dem ihm der Arzt mitteilt, wir haben eine Absonderlichkeit bei Ihnen festgestellt, Sie haben kein Gehirn. Da musste ich sehr lachen. Es gibt in diesem Roman, es ist ja die spezielle Strunk'sche Größe, die ich sehe ihn vielleicht, weil ich auch viele seiner Lesungen besucht habe. Die Lesungen, Sie haben vorhin davon gesprochen, Literaturhaus. Man kann ja bei Strunk Sätze auch in Romanen sehr ernst lesen. Das ist kein Comedy oder so irgendwas. Sobald er sie auf der Bühne vorträgt, werden sie teilweise sehr lustig. Andererseits findet man auch in diesem Roman natürlich, man weiß genau, was er lesen wird, wo man doch weiß, das ist jetzt auch, es ist nicht auf die Lesung hingeschrieben, es ist es nicht, aber er weiß auch, wann er vielleicht ein bisschen für Comic Relief sorgen muss. Dann taucht in diesem Roman taucht dann dieser sehr alte, 80 Jahre alt werdende Suffkopf und Kettenraucher auf und dann gibt's dann lesen wir doch wieder diese Kneipendresensprüche, die man bei Strunk irgendwie immer liest. Ich habe einen Softspot für die, ich muss dann immer lachen. Trotzdem ist dieser Roman, würde ich wirklich sagen, er ist schon noch trister als viele andere von Strunk. Ich sage teilweise, es ist vielleicht sogar das härteste Buch seines Lebens ist, nämlich in Bezug auf das Ende, das wir hier natürlich nicht verraten. Es gibt sehr interessant, wo wir schon jetzt über Thomas Mann, muss man natürlich sprechen. Strunk hat mir im persönlichen Gespräch gesagt, er wollte jetzt in diesem Roman keine Claudia Chauchat auftauchen lassen, auch kein Minher Pieper.
Schade, ich habe immer darauf gewartet, jetzt muss doch mal eine Frau kommen, die ihn betört.
Und er wollte auch auf gar keinen Fall diese Settembrini und Naphta-Langweiligkeiten haben, also diese ellenlangen Dialoge, er wollte auch kein Duell. Was ist denn jetzt eigentlich dann, wo ist die Hommage? Es ist teilweise doch eine Hommage. Was hat er gemacht? Er hat am Ende, hat er wirklich komplette Sätze aus Zauberberg 1 in diesen Zauberberg 2 inkorporiert. Hat er natürlich am Ende des Buchs, im Nachwort sozusagen, hat er das alles auch offengelegt. Er klaut sie schon, die Sätze, aber er zitiert eben richtig. Und das ist, dann merkt man auch sofort, mir ist sofort aufgefallen, ach ja, das ist doch jetzt diese langen.
Da sind die Verlage mittlerweile auch übervorsichtig geworden. Ja. In dem Fall ist es richtig, das sogenannte Kirgisen-Kapitel, dass das sozusagen nachgewiesen wird, welche Stellen sind wörtlich von Thomas Mann
übernommen. Man erkennt Mann sofort, die langen Sätze, man weiß sofort, so lange Sätze schreibt Strunk nicht.
Aber André, wir müssen doch jetzt mal Klartext reden. Sie sind ein Heinz-Strunk-Anhänger der besonderen Art. Ich bin ein Heinz-Strunk-Anhänger der normalen Art. Und dieser Roman hat große Stärken. Das ist diese Komik, die Sie angesprochen haben. Dieser Mann, der an sich selber auch leidet, der, wie war das Wort? Tranfunzelig. Ein sehr schönes Wort, das Sie vorhin verwendet haben, auf unseren Jonas bezogen. Das heißt, das hat diese Komik, die davon lebt, dass er immer in Zusammenhänge gerät, die skurril sind. Er wertet sie natürlich auch immer ab. Das ist sozusagen die Machart dieses Romans, dass egal welche Frauen, welche Männer, welche Therapeuten, welche Ärzte da kommen, die werden sofort in Schubladen gesteckt. Das ist, was weiß ich, Waldorf-Lehrerin-Typus. Also da gibt's immer diese Etiketten, die diesen Figuren, die fast alle absonderlich sind. Es gibt jetzt wenige attraktive, hochintelligente Figuren in diesem Roman. Das heißt, die Komik besteht daraus, aus einer Denunziation der Figuren, die Jonas umgeben. Das hat mit seinem Weltbild zu tun, mit diesem negativen Weltbild natürlich. natürlich zu tun. Das ist komisch. Das hat aber auch einen sehr, sehr großen Wiederholungseffekt. Wenn ich zum 10. Mal mit Jonas Heidbrink zum Abendbrottisch gehe und er sich zum 12. Mal Wiener Würstchen mit einer Scheibe Graubrot und einem Klecks Tomatenketchup zu sich, das hat am Anfang eine gewisse Komik. Es läuft sich allerdings für mich ins Leere. Und warum das Buch nun Zauberberg 2 heißt und nicht die Klinik oder Jonas in der Klinik oder sonst wie. Das ist natürlich ein Etikettenschwindel. Das spielt, das darf man machen, mit diesem Jubiläum selbstverständlich.
Ist auf dieses Jubiläum zugeschrieben.
Er hat den Roman danach erst gelesen. Das muss man noch einmal, wie gesagt, betonen. Es ist völlig unnötig hier, das Kirgisen-Kapitel reicht dazu natürlich nicht aus, den Zauberberg ins Spiel zu bringen. Stünde da drüber der Mann in der Klinik und gäbe das Kirgisen-Kapitel nicht, würde man vielleicht ein bisschen an Thomas Mann denken, aber nicht sehr.
Ich denke, dass diese Idee, dass eine Strunkfigur auch einfach mal sanatoriumsreif ist, die hat er schon früher gehabt. Und jetzt kam das eben
zu. Das passt zu dieser Figur.
Es passt zu Strunks Figurenarsenal allgemein. Und dann kommt eben dieses Jubiläum. Das ist auch ein bisschen Verkaufe. Interessant finde ich, Heinz Strunk ist sehr stolz darauf, dass er diese Schrifttype durchgesetzt hat beim Verlag. Das ist die Schrifttype von Terminator. Und
Das habe sogar ich erkannt.
Der Verlag war so dem Vernehmen nach nicht so begeistert. Ich finde es toll. Was soll das bedeuten? Terminator ist ein Actionfilm, das hier ist garantiert kein Actionroman. Interessant ist natürlich noch, müssen wir noch erwähnen, Herr Strunk hat natürlich, kann man sich denken, recherchiert. Er ist selbst als Selbstzahler für 10 Tage in ein Sanatorium. Er musste nicht 823 € am Tag bezahlen wie Jonas Heidbrink, aber es war auch nicht wesentlich weniger.
Und das wird der Vorschuss des Rowohlt Verlags schon hergegeben.
Heinz Strunk nimmt keine
Vorschüsse. Oder die Erlöse, die Tantiemen seiner letzten Bücher haben das hergegeben.
Ja, also der braucht keine Vorschüsse mehr. Der Handel ist alles frei aus. Heinz Strunk, auch diese Geschichte ist ja immer wieder faszinierend, dass diese zweite Karriere, dieses erfolglosen Musikers und Künstlers und dieses, ich finde das immer wieder faszinierend. Ich halte diesen Roman, ich habe den wie immer gerne gelesen. Es ist natürlich nicht sein stärkster. Ich bin gespannt, ob er der Letzte, da hatte Heinz Strunk selbst null mitgerechnet, dass Ein Sommer in Niendorf so ein gigantischer Erfolg wird. Und jetzt bei diesem Roman hat er, glaube ich, größere Hoffnungen. Ich bin gespannt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde es ihm wünschen, wie immer. Ich bin gespannt, wie die Leser, er hat ja viele Stammleserinnen und Leser, die werden das alle lieben, das ist ohne Frage so. Und Zauberberg 2 ist auch natürlich ein toller Titel, da kann man schon Punkte mitmachen in diesen Thomas Mann Festwochen auf jeden Fall. Also ich bin bei starken 7 Punkten. Sie, Herr Moritz?
6 Punkte.
Das ist ein Punkt zu wenig. So, kommen wir zum nächsten Titel. Kommen wir zu einer, ich glaube, Lucy Fricke erscheint auch bei Rowohlt.
Nicht mehr, sie ist jetzt im Klassenverlag.
Ja,
sie ist
stimmt.
gewechselt.
Genau, sie war und jetzt ist sie gewechselt. Also, Lucy Fricke, immerhin teilt sie mit Heinz Strunk die Geburtsstadt, nämlich Hamburg, lebt aber seit langem schon in Berlin. Da sind wir jetzt im neuen Roman, der nur 130 Seiten dick ist.
Aber Herr André, das ist ein Buch für Sie. Ich musste beim Lesen ständig an Sie denken. Ein Kollege hat geschrieben, Literatur für die männliche Lebensmitte. Ja. Da musste ich permanent an Sie denken, Herr André.
Vielen Dank. Ja, genau. Ich gehe auf die 50 zu. Ist leider eben so. Übrigens, 130 Seiten fand ich sehr toll. Um nochmal kurz zu Strunk zurückzukommen. Natürlich finde ich Zauberberg 2 besser als Zauberberg 1. Allein schon deswegen, weil Zauberberg 2 so viel kürzer ist. So, aber jetzt Das Fest von Lucy Fricke. Auch das übrigens ein natürlich sehr bekömmlicher, sehr verkäuflicher Titel. Interessant gemacht. Man muss jetzt noch nicht an irgendwelche dänischen Dogma-Filme denken. Darf man aber. Ein dogmatisches Buch ist das nicht. Es geht um, wie heißt der Held diesmal? Jakob, nicht Jonas, sondern Jakob. Der wird eben 50 Jahre alt, hat natürlich keinen Bock, seinen runden Geburtstag zu feiern. Wer hat da schon Lust drauf?
Der kommt auch noch aus Bremen. Da muss ich wieder an Sie denken.
Da müssen Sie wieder, komme ich auch nicht her, aber Bremen mag ich sehr gerne. Und genau, da ist er aufgewachsen bei einer Ziehmutter teilweise, so eine Art Ziehmutter, die taucht in diesem Roman auch auf, wie viele alte Weggefährten. Denn das ist dieser Roman, seine beste Freundin Ellen. Wir treffen die beiden am Roman Anfang in der Wohnung von Jakob an. Und diese Ellen hat eben so eine Art Staffellauf für ihn inszeniert. In Berlin, in der Stadt, in der sie leben. Und er trifft dort an verschiedenen Stationen alte Weggefährten. Das ist auf 130 Seiten teilweise lustig, teilweise melancholisch und immer sehr süffig aufgeschrieben. Wie haben Sie den Roman denn gelesen, Herr Moritz?
Ja, das ist ein merkwürdiges Buch. Ich habe immer Sympathie für die Bücher von Luzi Fricke Töchter war ja vielleicht ihr größter Erfolg. Und sie haben die Szenerie beschrieben, der Mann, der auf gar keinen Fall seinen 50. Geburtstag feiern will, der auch beruflich, da steht es auch nicht zum Besten, er war mal ein Filmregisseur, hat da, wie man erfährt, einen Kollegen auch mit ausgebotet ein bisschen, als es darum ging, selber Regie zu führen. Und er ist überdrüssig an allem, will nicht feiern, er sieht das Ende auf sich zukommen. Wie viel Leben habe ich noch, wie viel Sommer habe ich noch, sowieso ein Thema, das derzeit auf dem Buchmarkt Erfolg hat. Stefan Schäfer, früherer Gruner und Jahr Geschäftsführer, hohes Tier, hat jetzt einen Roman, einen Bestseller schon, 25 Sommer heißt dieses Buch. Auch da stellt sich ein Mann die Frage, wie viel Sommer habe ich noch? Der Held bei Stefan Schäfer ist, glaube ich, so alt wie hier bei Luzi Fricke. Es hat diese Szenerie, dann haben wir Ellen, Sie haben es gesagt, die beiden hatten nie was wirklich miteinander. Alle dachten immer, die seien das ideale Paar, aber es ist offensichtlich nie zum Äußersten gekommen. Und die begleitet ihn nun und versucht, ihn rauszuholen aus diesem tiefen Loch. Das ist also ein hoffnungsspendendes Buch. Es ist natürlich, das hat mich am Anfang kurz gestört, ein ganz und gar konstruiertes Buch.
Absolut,
ja. Ein ganz und gar konstruiertes Buch, das hat auf der Oberfläche mit Realismus zu tun. Wir gehen dann als erstes in ein Freibad, wo er eben eine frühere Gefährtin Inken trifft, mit der er 10 Jahre, glaube ich, zusammen war. Er zieht sich auf dieser Tour zu seinem 50. mehrere Verletzungen zu. Gleich im Freibad geht ein Zahn verloren. Inkens neuer Gefährte ist zum Glück Zahnarzt, so kann das halbwegs gerichtet werden. Und dann geben die quasi, diese Figuren, den Staffelstab weiter. Dann kommt Georg, der alte ehemalige Regiefreund, den er seit, glaube ich, über 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Dann geht's weiter, eine ältere Frau, die ihn quasi auf den Weg gewiesen hat, die ins Kino mit ihm gegangen ist. Und dann ganz am Schluss sind wir sogar auch schon im Kindergarten.
Das war halt das Unwahrscheinlichste, dass man sich eben als 50-Jähriger noch wirklich an eine Kindergartenfreundin so gut erinnert. An die ganz alten Tage in Bremen mit Blick auf die Weser. Da wurde ich natürlich schon ein bisschen melancholisch. Das ist wirklich überkonstruiert, aber ist natürlich absolut, folgt dem Willen. Das macht die Autorin auch erkennbar. Das soll genau dieses Buch sein. Und deswegen steht dieses Buch, das gelingt ihr wunderbar, deswegen, das steht auf der Bestsellerliste jetzt, glaube ich, neuerdings. Und das habe ich mir auch gedacht. Und es wird auch noch ein bisschen nach oben, hoffe ich zumindest, denke ich mir. Es ist einfach, es ist ein Feel-Good-Buch, um es mal so zu sagen. Man muss sich dann eben, wie ich jetzt, der eben dann jetzt in den mittleren Jahren schon längst ist und bald 50 wird, man muss sich dann nicht, man beschöpft vielleicht Hoffnung, vor allem dieser Jakob, der schaut ja auch zurück eben auf dann die berühmten Lebensniederlagen. Eine ist vielleicht, dass er kinderlos geblieben ist. Die erste Gefährtin, die er da wieder, Inken, die er wieder trifft, das ist ja genau die Frau. Da ging es dann in die Brüche. Er hatte keinen Bock auf Nachkommen, sie schon.
Jetzt hat sie ein anderes Kind, das sieht er im Freibad. Ja, das ist köstlich, wie dieses Kind heißt. Eugen, ein sehr schwäbischer Name. Man kann ihn auch Eugen, Karl Eugen, berühmte Herrschernamen in Baden-Württemberg, in der württembergischen Geschichte. Das fand ich das Beste eigentlich, dass noch ein Kind Eugen heißt. Das gibt's, glaube ich, in Hamburg immer noch nicht. Nein, das Interessante an diesem Buch ist wirklich, dass es gelingt, diesen leicht magischen Rahmen. Er trifft, Ellen wird einmal als Puppenspielerin im Dunkeln bezeichnet, das heißt, sie zieht die Strippen. Es wird so getan, als habe sie das alles abgesprochen, arrangiert mit den früheren Weggefährten. Das heißt, der Roman bleibt einerseits auf einer realistischen Ebene, er trifft die Freunde, er spricht mit ihnen, man erinnert sich an alte Zeiten, wie das so ist, und das belebt ihn, das macht ihn munter, Sie haben es gesagt, deswegen ist das auch für Sie, Herr André, aber auch für andere Menschen ein hoffnungsspendendes Buch natürlich. Aber es hat natürlich schon diesen magischen Rahmen, dass hier sozusagen eine Art magische Lichterkette angezündet wird.
Die auch diese sehr, sehr unsubtile Metaphorik, dass man sich eben in einem 50-jährigen Leben viele Verletzungen zuzieht, das wird hier nochmal an einem Tag durchexerziert und da eben auch wirklich dieses körperliche Verletzen, das ja eigentlich eher zielt auf das biografische Verletzungen, die man halt irgendwie davongetragen hat. Ich finde, das ist aber alles wie aus einem Guss. Die Autorin weiß genau, was sie tut, und sie macht das eben dann auch gut. Es ist, wie ich sagte, ein Buch, das einen mit positiven Vibes dann aus der Lektüre entlässt.
Und Herr André, wenn Sie Geburtstag haben, denken Sie bitte an einen Satz, es soll eine Torte bei Ihnen zu Hause geben mit Kerzen drauf. Er will natürlich gar keine Kerzen, gar keine 50 Kerzen auf seiner Torte. Er will auch eigentlich gar keine Torte, aber dann heißt es ganz lapidar, denken Sie bitte dran, bei der nächsten Geburtstagstorte, die Ihre Familie Ihnen richtet, immer mehr Kerzen, immer weniger Puste. Das ist das Motto
sehr gut
von unserem Jakob.
Dass es zu einem Fest kommt am Ende, das ahnt man von der ersten Seite an. Was ein Lesefest, wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz?
8 Punkte.
Ich bin bei 7 Punkten. 8 Punkte, sehr, sehr gut. Ich bin bei 7. So, letzter Titel heute. Eine sehr namhafte amerikanische Autorin. Anne Tyler hat einen neuen Roman geschrieben. Das ist nicht selbstverständlich. Die Dame ist jenseits der 80. Und dieser neue Roman heißt 3 Tage im Juni. Ich glaube, Herr Moritz, Sie haben mich einst auf Anne Tyler gebracht. Wir hatten die im Podcast hier mindestens einmal. Ich kannte sie nur vom Namen her. Sie ist älter als Elizabeth Stroud, dürfte aber dieselbe Leserschaft haben. Und genau, dieser neue Roman, 3 Tage im Juni. Um was geht's da, Herr Moritz?
Das ist ganz einfach beschrieben. Anne Tyler, übersetzt ist der Roman Ewes Vergessen von Michaela Grabinger. Anne Tyler ist eine Autorin, die einerseits gilt als Spezialistin für weiße Mittelstandsfamilien, das ist Elizabeth Stroud in gewisser Weise auch. Und es ist mittlerweile ganz klar, die Romane spielen in Baltimore, dort lebt Anne Tyler seit vielen Jahren. Und warum sich Mühe machen, eine andere Stadt zu erobern, wenn man den Roman auch in Baltimore spielen lassen kann. Anne Tyler zählt für mich zu den Autorinnen, wo ich sage, egal nach welchem Buch ich von ihr greife, sie hat etliche Romane im Laufe der Jahre vorgelegt, in Deutschland jetzt, die letzten Jahre immer bei Kein und Aber, das ist in der Schweiz erschienen. Und man kann nie etwas falsch machen, wenn man einen Anne Tyler-Roman in die
Hand nimmt. Sehr schön gesagt, das stimmt.
Man ist immer intelligent unterhalten, es ist ein klares Setting, es ist überschaubar, es ist jetzt nicht überfordernd, auch in gewisser Weise. Wo sind wir hier? Wir sind in Baltimore, wir sind bei Hochzeitsvorbereitungen. 3 Tage im Juni. Der Titel hält genau, was der Inhalt dann auch leistet. Das finde ich auch schon mal nützlich. Wir haben 3 Tage im Juli. Wir haben Gail, stellvertretende Schulamtsleiterin um die 60, die sich am Anfang maßlos ärgert, weil sie wird nicht befördert. Sie will eigentlich Schulleiterin werden. Dann kommt der nächste Ärger dazu. Die Hochzeit ihrer Tochter Debbie soll ja in den nächsten Tagen stattfinden. Plötzlich klingelt es an der Türe. Ihr lange, lange geschiedener Ehemann Max steht vor der Tür mit einem Katzenkorb. Er sollte eigentlich bei Debbie und ihrem künftigen Mann Kenneth übernachten. Doch Kenneth hat eine Katzenallergie, deswegen klopft er. Dann darf ich die 3 Tage bei dir wohnen. Gail ist nicht begeistert. Andererseits weiß sie, der Mann kann gut kochen. Das könnte nützlich sein in den nächsten 3 Tagen. Und jetzt kommen die beiden, die haben sich ja mal geliebt. Die waren mal ein Paar vor langer Zeit, allmählich zusammen. Und dann wird eben beschrieben, die Komplikationen dieser Hochzeit, die Gegenfamilie, in Anführungszeichen, legt viel Wert auf Etikette, hat auch Geld, mehr Geld als Gail und ihr Ex-Mann. Und es wird geprobt. Das fand ich schon mal sehr schön. Die Hochzeit wird einen Tag vorher geprobt in allen Details, damit das am nächsten Tag auch klappt. Man überlässt nichts dem Zufall. Und es steht ein ungünstiger Stern über dieser Hochzeit, denn Kenneths Schwester, missgünstige Schwester Elizabeth, streut das Gerücht, dass Kenneth erst vor kurzem seine demnächst Ehefrau quasi vorehelich betrogen habe, er sei mit einer Frau, habe eine Nacht verbracht. Ob das stimmt oder nicht, Gail ist empört, kann Debbie diesen Kerl überhaupt noch heiraten, soll wir das Ganze nicht ablassen? Das weiß man bis zum Ende des Romans nicht. Frauen sagen, wahrscheinlich Leserinnen, mit denen ich gesprochen habe, ja klar hat er sie betrogen. Er selber behauptet, er habe eine alte, kränkliche Freundin nach Hause begleitet. Also da kann sich jeder seinen Reim darauf machen. Das steht als dunkler Schatten über diese Hochzeit, die aber dann doch stattfindet.
Wenn ich eben schon das Wort Feel Good Roman verwandt habe, dann ist er hier auch nochmal anzubringen. Und genau deswegen, das hat man diese Schwingungen bekommt man schon relativ früh. Deswegen glaubt man, als man konfrontiert wird, auch als Leser, damit, dass es hier eben kein reiner Haiti-Tai-Hochzeitsroman ist, sondern dass es hier erstmal darum geht, Moment, heiraten die überhaupt? Man ahnt sofort, die werden, diese Hochzeit wird stattfinden, egal ob die jetzt betrogen hat oder nicht. Genau, es bleibt offen. Ist aber interessant, weil anhand dieser Betrugs- oder vielleicht Betrugsgeschichte wird man dann auch irgendwann informiert, in diesem auch schmalen Buch, das trotzdem viele Zeitsprünge beinhaltet, über die Vergangenheit von Max und Gail. Und da war wiederum Gail die Böse, die nämlich ihren Max da betrog.
Das ist das Interessante, dass sie im Rückblick sozusagen eingestehen muss. Sie ärgert sich, regt sich auf über Kenneth, ihren künftigen Schwiegersohn. Was hat der Böses eventuell gemacht? Sie selber hat genau das gemacht. Sie hat sich auf eine Affäre mit einem Kollegen, mit einem Lehrer eingelassen und Max hat sie deswegen verlassen. Das wird schonungslos offengelegt.
Und Max ist für mich ganz klar der Sympathieträger. Ist natürlich ein toller, ein geiler Typ irgendwie. Seltsam, distanzlos und so wird er auch geschildert, schon im Kennenlernen von Gail. Er halt so ein ganz Lieber eigentlich, der aber auch sich in der, ist dann zeitweise lebte er dann eben in einer WG auch mit Gail und dann hat er immer im Kühlschrank sich an allen anderen Dingen gütlich getan, die ihm gar nicht gehörten.
Und ich wundere mich, Herr André, was Sie unter die Kategorie geiler Typ fassen. Ich lese mal einen Satz vor. Sie schaut ihn an. Wenn man lange verheiratet war, dann hat man ja bestimmte Blicke, auch wenn es der geschiedene Mann ist. Und dann schaut sie ihn an, als er bei ihr im Haus ist. Dann heißt es, im Hinblick auf seine Kleidung hat er offenbar kapituliert. Ach, sein schön. Standard waren ausgeleierter Strickoberteile und weite Khaki-Hosen. Hoffentlich hatte er für die Hochzeit einen Anzug dabei. Bei ihm wusste man nie. So, lieber Herr, habe ich mir immer geile Typen vorgestellt mit weiten Strickoberteilen und Khaki-Hosen.
Ich finde den wunderbar, auch wie er seine Tochter ihn zum Einkaufen schleppt und er nimmt natürlich das Erstbeste und so. Das finde ich schon alles sehr gelungen. Sie ist ja auch interessant, ne? Erstens ist sie die Betrügerin, was dann auch mal was ich auch ganz, ganz apart dann finde, egal. Aber was ich sagen wollte ist, sie wird im ersten Kapitel bekommt sie ja diese Abfuhr, die sie von der Direktorin bekommt, die ist ja einmalig. Die sagt ihr doch, also halb Kollegin, Vorgesetzte, aber auch ein bisschen freundschaftlich, da sagt ihr die Chefin ganz klar, du hast ja überhaupt keine Sozialkompetenz.
Genau, soziale Interaktion, an der fehle es ihr. Das ist für eine Lehrerin ein harter Vorwurf, der aber natürlich auch für ihr Familienleben abfärbt.
Genau, ich habe jetzt gerade einen Satz nochmal im Gedächtnis gesucht, den ich von Max so toll fand, dass Max zu ihr sagt, ja, mit dir kann man einfach nicht reden, du greifst dir immer einen Satz raus von dem, was ich sage und interpretierst das dann völlig falsch. Also, es gibt eine gewisse Wiedererkennbarkeit, es ist eine Art Eheroman, obwohl die nicht mehr verheiratet sind. Es ist ein Roman, der sich einfach um die Ehe dreht, auch um die Ehe, die dort jetzt geschlossen werden soll. Und man erfährt so als Leser, ja, die jüngere Generation, die macht es ja nun auch nicht wirklich besser. Wie gesagt, da gibt es dann vielleicht bei Candace diesen Fehltritt schon vor der Ehe. Dieser Roman ist wie immer bei Anne Tyler sehr mit sehr viel Gespür für Dialoge, für Szenen, da ist jedes Wort richtig gesetzt. Es ist irre erzählökonomisch, wie gesagt, auch ein dünner Roman, obwohl wir es mit vielen Zeitsprüngen zu tun haben. Nun ist die Geschichte, die erzählt wird, ja auch nicht allzu groß. Es ist bei Anne Tyler immer irgendwie so, da geht's auch um das Profane des Alltags. Der Hochzeittag ist natürlich kein profaner Tag, aber letzten Endes ist eine Hochzeit doch wieder ziemlich banal. So. Und das gelingt ihr sehr. Auch der Titel, die haben schon gesagt, 3 Tage, da ist man auch relativ klar bei der Sache. Aber diese Anweisung, die sie sich selbst gegeben hat, als sie diesen Roman schrieb, das erfüllt sie meiner Meinung nach perfekt. Und was mir insbesondere gut gefallen hat, ist halt eben auch, dass es, man brauchte doch in diesen grauen Novembertagen, braucht man doch etwas Leichteres auch mal und etwas, wo man auch mal schmunzeln kann. Die Sache mit der Katze. Ja, Katzen sind ja extrem nervig eigentlich. Extrem nervige, ich nenne sie so auch Sozialfiguren der Gegenwart. Und das ist diese Katze. Was taucht denn diese Katze? Und dann nimmt die Katze auch noch irgendwie das Klopapier und verteilt das im Wohnzimmer.
Deswegen habe ich keine Haustiere, wenn ich das hier mal verraten darf.
Definitiv. Aber das ist auch relativ, mein Gott. Übrigens auch, aber die Katze ist trotzdem, die ist irre gut eingesetzt. Am Anfang trägt sie keinen Namen, später, am Ende trägt sie einen Namen. Und wir wissen auch, warum sie dann einen Namen trägt, verraten wir jetzt hier nicht. Natürlich passiert etwas in der Dynamik von Max und Gail. Die sind das Zentrum. Um die geht's viel mehr als um Debbie und Kenneth. Bisschen nervig, also das ist eine leise Erzählerin, kann man ja sagen. Relativ laut kann Anne Tyler aber doch auch mal sein. In dem Roman ist es, als sie dann diesen anderen Ex, nämlich nicht Max, sondern den anderen Ex, den Vorgänger von Max auftreten lässt. Das ist dann ein bisschen knallscharig und Knallhumor.
Der nimmt sich sofort eine neue, das ist doch auch unerhört, oder?
Ja, irgendwie so, genau. Trotzdem, ich habe dieses Buch, wie alle Bücher von Anne Tyler, gerne gelesen. Ich finde auch nicht, man könnte nun sagen, das kennt man von ihr alles irgendwie. Ich finde aber gerade, so leicht war sie eigentlich noch nie. Das ist, kommt es mir zumindest.
Nein, mein Vorurteil oder mein Urteil wird bestätigt. Man kann auch diesen Roman von Anne Tyler sofort zur Hand nehmen, mit in den Zug nehmen und man wird sich erfreuen an diesem Buch. 7 Punkte meinerseits.
Ich bin auch bei 7 Punkten. Bisschen langweilig, 3x7 von mir, aber so ist es halt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer Morris und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal mit dabei. Viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.